so erwarten wir jetzt auch dein Reden zu uns in unsere Situation herein, der du uns kennst. Das Innerste ist offenbar vor dir. Du sagst auch, ich weiß, wo du wohnst. Du kennst unsere Verhältnisse. Du weißt auch um alle Freude und du weißt auch um den Schmerz. Du kennst die Fragen unserer Herzen, auch das Zagen. Und dass wir manchmal zweifeln und dann auch wieder verzweifeln möchten. Du weißt, wie wir wirklich sind. Das, was wir vor Gott sind, auch in unserem Glaubensstand. Nicht das, was wir vor Menschen sind. Dass du das Herz ansiehst. Ach ja, wer könnte so reden, wie du zu uns redest und bedienst dich dabei armer, schwacher Menschen, die nichts sind und nichts vermögen. Das ist unsere Freude, dass du auch jetzt da bist, um uns dein gutes Wort auszuteilen. Herzlich Dank dafür. Amen. Jesu Vollmachten, die Vollmachten der Jünger. Und nun die Frage, wie solche Vollmacht wirksam werden kann in unserem Leben. Darum geht's. Das war also jetzt ein neuer Teil, der damit beginnt. Groß C, wenn wir es schon so zusammenordnen wollen. Frage nach der Wirksamkeit dieser Vollmachten. Sind es dann einige Abschnitte, die in diesen Tagen dran sind? Ich will es mal vorweg sagen. Als erstes wird jetzt sein Vollmacht und Glaube. Dann als zweites Vollmacht und Charisma. Und dann Vollmacht und Heiligung. Und schließlich Vollmacht und Nachfolge. Und als letzten Punkt werden wir dann nehmen, wenn Gott Gnade gibt und wir das so bewältigen können, Vollmacht und Königsherrschaft. Also jetzt römisch 1 unter diesem Groß C. Vollmacht und Glaube. Da besteht ja nun kein Zweifel, dass ohne Glauben Vollmacht nicht möglich ist. Und dass alles sich aus dem Glauben heraus entfaltet. Markus 9, 23, da sagt Jesus, alle Dinge sind möglich, dem, der glaubt. Alles kann der Glaubende. Sind möglich, das steht im Griechischen das Wort dynatos, dynata, alles, und da ist auch Dynamis wieder drin. Glaube und Dynamis, Entfaltung der Kraft Gottes, das muss man ganz zusammen sehen. Oder wir denken an das Wort im Markus-Evangelium am Schluss, wieder ein Wort Jesu, Markus 16, 14 bis 18. nein, 17 bis 18. Die Zeichen, die folgen werden denen, die glauben, sind: in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, die da glauben. Und werden sie in neuen Zungen reden. Wie schön, dass der Herr Jesus das mitgesagt hat. Er wusste wohl zuvor, wie umstritten die Frage sein würde. Und sie werden Schlangen vertreiben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Sie werden sich wohl befinden. Es geht mir gut, sagen sie dann. Nachdem der Dienst der Handauflegung geschehen ist. Das alles unter diesem Wort, die Zeichen, die da folgen, denen, die glauben. Ohne Glauben nicht. Und der Glaube ist immer mit beteiligt. Vers 20 heißt es dann: sie aber gingen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen. Das ist Vollmacht. Und der Herr wirkte mit ihnen. Und bekräftigte das Wort, das sie predigten, durch die mitfolgenden Zeichen. Und nun geschah das, was der Herr ihnen zugesagt hat. Was der Herr denen zugesagt hat, die glauben. Vollmacht und Glaube. Erstens, Glaube ist immer Geschenk Gottes. Man könnte auch sagen Gnadenwirkung. Glaube ist ein übernatürliches Geschehen. Glaube ist immer ein Wunder. Es ist mir das größte Wunder, dass ich in einer gottlosen Welt leben kann. Menschen, die nicht glauben können, und ich darf glauben, so gewiss, wie es nur irgend denkbar ist. Nicht sehen und doch glauben. Das ist ein einziges Geschenk, das kommt von oben. Gabe Gottes. Hängt übrigens auch zusammen mit der Buße, muss man sehen. Die Predigt Jesu begann unter dem Thema und der Überschrift: tut Buße und glaube dann das Evangelium. Was er da verkündigt hat im Land, war Entfaltung dieser Worte: tut Buße. Er hat Buße gepredigt und dann glaubet an das Evangelium. Buße öffnet unsere Herzen dem Gnadenwirken des Geistes Gottes. Und darum auch: Buße öffnet unsere Herzen dem Geschenk des Glaubens, das schon immer bereit war. Und das er uns gibt, da wo wir das Herz auftun. Buße ist ein Öffnen des Herzens zu ihm hin, und dann kann er schenken. Die Erfahrung, wie oft haben wir sie machen dürfen, da wo Menschen zur Beichte kamen und sich unter ihre Sünde und Schuld beugten, sie bekannten, aussprachen, und dann gingen sie weg und auf einmal waren Probleme gelöst, die Zweifel von ihnen genommen. Jetzt konnten sie ganz schlicht einfältig glauben, was ihnen vorher wie verschlossen war. Das Zeugnis darf man immer wieder hören. Buße öffnet unsere Herzen dem Gnadenwirken Gottes. Buße öffnet unsere Herzen dem Glauben, aber darum auch der Vollmacht. weil Glaube und Vollmacht ganz eng und unlöslich zusammengehören. Anders gesagt, Unbußfertigkeit erstickt Vollmacht, lähmt Vollmacht. Zweitens, der Glaube entzündet sich am Wort. Also die Frage, du und deine Bibel. Und die ganze Bibel ist Wort Gottes. Griechisch Logos, vom ersten Vers der Bibel an bis zum letzten Vers der Bibel in der Offenbarung des Johannes. Das alles ist Wort Gottes. Und es fehlt an nichts. Was Gott uns zu sagen hat, hat er in der Bibel gesagt. Und dem ist nichts hinzuzufügen. Es gibt nichts über dies hinaus. Die ganze Wahrheit Gottes. Und da hat Gott sich offenbart und zu erkennen gegeben, als der Gott, der er ist. Vom ersten bis zum letzten Kapitel der Bibel und seinen ganzen Heilsratschluss mit dieser Welt und den Menschen hat er kundgetan. Bibel, Wort Gottes. Und nun die Frage, du und deine Bibel. Und Glaube und Wort Gottes, das hängt auch wieder ganz unlöslich zusammen. Der Glaube entzündet sich am Wort. Ein anderes muss freilich noch hinzukommen, das unmittelbare Reden des Herrn zu uns. Dass unser Herz ihm bereitet ist, ihm zugewandt, und nun spricht der Herr zum Herzen. Das ist nicht Logos, das nennt das Neue Testament Rhema. Das ist zweierlei. Logos, die ganze Bibel ist Logos, Wort Gottes. Kannst jedes Kapitel hernehmen und es ist Wort Gottes. Es ist das, was Gott uns zu sagen hat und hat sich der Menschen bedient durch Jahrhunderte hindurch und Jahrtausende hindurch. Und nun sind wir so froh, dass es gegeben ist. Aber Rhema, da ist es so, dass der Herr selber gleichsam seinen Finger legt auf den Vers, auf dies bestimmte Wort. Das ist noch was anderes. Der Herr wird immer dieses Wort, die Bibel, uns entfalten, nichts anderes. Aber dann ist eben heute ein bestimmtes Wort, was er mir zu sagen hat, in meine Situation hinein. Und darum, der Glaube entzündet sich da, wo der Herr unmittelbar zu mir sprechen kann. Dieses in die Stille geführt sein und dann vor ihm stehen. Es kann auch geschehen, während wir hier Wort Gottes hören. Und nun kann der Herr ganz unmittelbar reden. Das sagt er der einen Schwester, was völlig anders als der anderen Schwester. Da unterstreicht er der einen diesen oder anderen was ganz anderes. Wir hören alle die eine Verkündigung und hören sie alle ganz anders. Weil der Herr zu jedem unmittelbar spricht. Vielleicht spricht er zu einer gar nicht. Oder er spricht, aber ich habe noch keine Antenne für sein Reden. Und darum all das, was so wichtig ist, Bereitung zu hören. Da gehören die Exerzitien dazu. Und was da alles zu sagen ist, wie kommen wir in die Stille hinein, das ist lebenswichtige Frage. Wie komme ich zum rechten Hören? Der Herr will zu mir reden. Aber nicht bloß, wenn wir jetzt hier sitzen. Und dann redet er, wenn einmal das Herz geöffnet ist und wenn wir Antenne haben. Wellenlänge unendlich zu hören. Dann redet er weiter mitten im Alltag. Dann spricht er hinein mitten in unsere Gespräche. Das kann ganz schlicht ein Stopp sein. Und das kann ein Licht sein, was er aufleuchten lässt. Und dann weiß ich, was ich zu sagen habe. Und ich weiß, was ich jetzt nicht zu sagen habe. Und wo ich zu schweigen habe. Und dann sind es seine Weisungen, die er erteilt, ganz konkret. Das wird nichts anderes sein, als das, was die Bibel, das Wort Gottes, sagt, aussagt. Aber nun das, was jetzt für mich heute und hier dran ist, Rhema. Rhema, da ist gemeint ein spezielles Wort. Aus der Fülle des Wortes Gottes das eine. Zu einer speziellen Person, jetzt du, in einer ganz speziellen Situation, in der ich mich jetzt befinde. Er spricht mich in meiner Situation an. Rhema, das hat der Bruder Joe in Südkorea, in Seoul, einmal sehr schön deutlich gemacht. An einem Beispiel, Evangelisation in den Bergen. Die Evangelisation ist zu Ende und nun gehen viele wieder nach Haus, steigen ins Tal. Einige junge Mädchen, die dort die Botschaft gehört haben, steigen zu Tal, kommen an den Fluss, Überschwemmung, Brücken weggerissen und keine Möglichkeit, jetzt heimzukehren nach Seoul. Und dann sind es drei, die sagen, Petrus ist übers Meer gewandelt. Als der Herr sagte, komm, ist er aus dem Kahn gestiegen. Das ist gelaufen. Der Glaube von Marx. So können wir jetzt doch auch über den reißenden Fluss gehen oder durch den reißenden Fluss gehen. Und dann sind drei dieser Mädels niedergekniet und haben sich dem Herrn anbefohlen. Und dann sich an der Hand gefasst und sind hineingegangen in den reißenden Strom. Und der Strom hat sie weggerissen. Und erst nach 3 Tagen fand man ihre Leichen. Und Joe macht sehr deutlich, der Petrus hatte ein ganz, in dieser speziellen Situation, der Herr kommt übers Meer gewandelt. Petrus, schneller als die anderen, hat immer ein Stückchen schneller geschaltet. Ja, wenn du es bist, lass mich zu dir kommen. Der Herr sagt ganz schlicht, komm, aber das Wörtlein komm genügt. Aber das Wörtlein komm ist auch nötig. Das war Rema. Das war Rema. Ein spezielles Wort in diese spezielle Situation hinein. Die Jünger, die da mit den Fluten kämpfen und ums Leben kämpfen. Und an den Petrus ganz speziell, an eine spezielle Person. Und dann geht Petrus und wandelt. So lange, bis er dann die Wellen sieht und anfängt zu sinken. Aber schon hat ihn der Herr auch beim Schlaffittchen. Und das war bei den Mädels anders. Die kannten die Geschichte als Logos, Wort Gottes. Aber sie hatten kein Rhema, kein Wort des Herrn persönlich, das sagte, jetzt geht durch die Fluten. Hätte der Herr das gesagt, sie wären durch die Fluten gekommen. Hier wird das mal deutlich. Das Wort Gottes, aber dazu sein unmittelbares Reden, dass wir ein Ohr haben zu hören, wie Jünger hören. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt und was auch den Einzelnen zu sagen hat, ganz unmittelbar jetzt in dieser Situation, wie viel daran liegt, dass wir fähig werden zu hören. Römer 10, 17. Ein Wort, was in der Reformation ja eine gewichtige Rolle gespielt hat. Ich lese jetzt mal den Luthertext. Römer 10, 17. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Das kann man sich ein bisschen zu leicht machen. Wenn der Glaube kommt dadurch, dass wir predigen, dann müssten viel mehr glauben. Wäre eine wunderbare Sache. War schön, neulich in Leipzig, einen der Evangelisationsabende von Theo Lehmann, habe ich da mitgemacht, waren etwa 3000 Jugendliche in der Nikolaikirche, die Kirche gestopft, voll Emporen und Schiff. Und dann die Verkündigung des Wortes, die Predigt. Wenn ihnen alle geglaubt hätten, zum Glauben gekommen, wäre eine gewaltige Sache gewesen. Wir wissen, wie 2 nebeneinander sitzen unter derselben Predigt. Und schon der rein äußere Eindruck macht es deutlich, der eine kämpft mit dem Schlaf und der andere Mund auf, Augen auf, Ohren auf. Ganz Ohr, ganz Hören. Man merkt richtig, der trinkt, der isst das Wort Gottes und den anderen berührt es nicht, geht nicht mal durch die Pelle durch. Beide hören und doch hören sie nicht beide. Dem einen ist es geschenkt, dieses unmittelbare Angesprochensein vom Herrn her in seine Situation hinein. Und dann geschieht etwas, vollzieht sich etwas im Innersten. Und wenn wir den Vers nun mal so lesen, wie er da steht, dann klingt er auch ein bisschen anders. Da steht nämlich da, so kommt der Glaube, und im Glauben ging es uns jetzt. So kommt der Glaube aus dem Hören, steht da. Und das heißt nicht einfach Predigt. Vielleicht hören jetzt wirklich viele. Vielleicht haben auch ein paar ihren Apparat abgeschaltet. Aber wenn wir abgeschaltet haben und er nicht zu Worte kommen kann, jetzt zu mir reden kann, dann gehe ich so leer weg, wie ich gekommen bin. Dann ist das keine Nahrung für den Glauben. Der Glaube kommt aus dem Hören. Und dann geht es weiter. Das Hören aber, nicht das Predigen, das Hören aber durch das Reden Christi. So steht es da, Rhema. Das Hören durch das Reden Christi, wenn er nur einen Satz zu dir sagt, dann gratuliere ich dir, das reicht für dich, für den ganzen Tag. Und ich habe erlebt, er sagt mir einen Satz, der hat gereicht für Monate und manchmal für Jahre. Was ein von ihm unmittelbar ins Herz hineingegebenes Wort bedeutet. Was das für Kraft ist, was da für Leben drin ist. Man könnte was so sagen, das ist nicht tot zu kriegen. Der Glaube kommt aus dem Hören. Ach, was ist das wichtig? Muss das uns ein brennendes Anliegen sein? Hörende Herzen, hörende Herzen. Und das Hören kommt durchs Reden Christi. Weil er redet, höre ich. Wenn er schweigt, höre ich nicht. Weil er redet, höre ich. Das Hören kommt durch das Reden Christi. Und nun nochmal, Logos und Rhema, das beides hängt ganz und gar auch wieder zusammen. Die ganze Fülle dessen, was Gott zu sagen hat, die Bibel, Logos. Und wenn der Herr dann redet zu mir in einer bestimmten Situation, heute, wir erwarten es jeden Tag neu, wenn der Herr redet, dann ist es nichts anderes, als dass er ein solches Wort aus der Fülle des Wortes Gottes in mir zum Klingen bringt. Der Geist erinnert. Erinnern kann er mich nur, wenn ich was gehört habe. Das ist so wichtig. Menschen, die aus dem Wort, aus der Bibel leben, aus der Bibel leben, vom Wort Gottes leben, aufnehmen, Wort aufnehmen, in der guten Zeit, Wort aufnehmen, die kann er dann erinnern. In den Situationen, tu das. Dann ist auf einmal das Licht da. Und dann weiß ich, in der Richtung weiter. Und dann ist die rechte Entscheidung. Im Gleichnis gesagt, Wort Gottes in sich aufnehmen, Bibelwort in sich aufnehmen, das ist so, als wenn immer neue Seiten aufgezogen werden. Seiten mit AI im Herzen aufgezogen werden. Immer neue Seiten. Wer viel Wort hört, in dessen Herzen werden immer neue Seiten aufgezogen. Immer mehr Seiten aufgezogen. Und dann kommt der Geist und greift in die Seiten und bringt sie zum Klingen. Und dann wird mir das auf einmal im Alltag lebendig. Das ist's. Und dort geht's lang. Und das tu. Er kann die Seiten zum Klingen bringen, die in meinem Herzen gespannt sind. Und wenn einer nicht aus seiner Bibel lebt, nicht Bibelwort in sich aufnimmt, das ist wie ein Klavier mit 6 Seiten oder mit einer Orgel mit ein paar Pfeifen. Da kann der beste Künstler nichts anfangen damit. wie das beides wieder auch ganz zusammengehört, dieses ganz, der treue Umgang mit der Bibel, liebe Schwestern, was das ist, das kostbare, teure Wort Gottes. Aber nicht ist immer alles dran für mich jetzt und heute. Das weiß er wiederum. Und dann nimmt er aus dem Schatz hervor und gibt mir dies eine für jetzt, für heute, vielleicht für das nächste Stücklein des Weges. Er bringt das zum Klingen, was wir an Wort Gottes in uns, mit uns tragen. Du und die Bibel, eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich habe mich ein bisschen länger aufgehalten dabei, als ich es wollte. Drittens. Glaube, es geht immer noch um Glauben, Vollmacht und Glaube. Glaube ist nun ganz schlicht Vertrauen zu Gott. Glaube ist Rechnen mit Gott. Das war drittens. Glaube ist Rechnen mit Gott. Glaube ist der immerwährende Aufblick des Herzens zu ihm hin. Muss ich wieder sagen, was ist das für ein Geschenk? Das ihm zugewandte Herz. Und so durch den Tag gehen, das Herz immer ihm zugewandt. Immer ein Hinhören zu Gott, das hörende Herz. Während die Sinne sich beschäftigen mit den Dingen des Tages. Aber das Herz immer ihm zugewandt. Der Glaube lebt in der Vertikalen. Wegsehen auf Jesus. Wirkt sich aber dann aus in der Horizontalen, in der ganzen Breite des Alltages, in allen Bereichen unseres Lebens. Aber weil wir so wenig in der Vertikalen leben, wir können ihn ganze weite Strecken völlig aus den Augen verlieren. Darum bleibt dann alles, was wir tun, letztlich im Betrieb stecken. Was dann übrig bleibt, frommer Betrieb, gut gemeint, was für ihn tun. Aber ohne Verbindung mit ihm selber, ohne Leitung von oben, ohne seine Weisungen hinein in den Alltag. Wir leben so sehr in der Horizontalen, mit sonst was beschäftigen wir uns und kommen kaum noch durch zu ihm hin. Die Liturgie der alten Kirche, die Herzen in die Höhe, so der Liturg und die Gemeinde antwortet, gar nicht, wir erheben sie zum Herrn, wir haben sie beim Herrn oder auf den Herrn gerichtet. Das ist die Antwort, brauchst mich nicht zu erinnern, wir haben sie beim Herrn. Hast du sie jetzt beim Herrn? Schweigezeiten, schön. Kann zur Hilfe werden, die Herzen ihm zuzuwenden und nicht so sehr dem Tischnachbarn. Aber es bleibt mir trotzdem immer Frage, haben wir sie denn beim Herrn? Sonst wird es auf einmal eine ganz öde Stille. Das ist die Stille der Wüste. Da wächst nichts. Das ist unfruchtbar. Wir leben so sehr in der Horizontalen, leben so sehr miteinander und lassen uns so hineingefangen nehmen in die Dinge, und Schaden nimmt der Glaube. Der wird schwächer und schwächer, kümmerlicher und kümmerlicher. Ein kraftloser Glaube. denke jetzt auch an Maria und Martha. Lukas 10, 42. Überhaupt diese ganze Begegnung. Martha, die ihn in ihr Haus aufnimmt. Maria, die sich flugs zu den Füßen Jesu niedersetzt. Das passiert nicht alle Tage, dass der Herr bei uns einkehrt. Und wenn er uns so nah ist, dann ist mein Platz zu seinen Füßen. Und dann vergisst die alles und dann ist bloß noch Jesu da und dann ist sie ganz Ohr und er ganz. Der Meister, der Rabbi, der Herr, der Lehrer, der ihr Worte des Lebens zu sagen hat. Worte des Lebens übrigens. Johannes 6, Petrus hat das gesagt. Wohin, zu wem? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Da steht auch Rema. Du hast Worte. Wir haben dein Reden vernommen. Und das ist Geist und das ist Leben. Und hier die Maria, sie hört seiner Rede zu. Während es Martha sich viel zu schaffen macht, ihm zu dienen. Überschrift für Jesus. Was wir nicht alles für Jesus tun wollen. Und der Herr Jesus lässt das geschehen. Das ist's ja, er lässt uns das tun. Kein Wort. Nur in dem Augenblick, da die Tür aufgeht, die Martha mit rotem Kopf in der Tür steht und jetzt bald explodiert, noch mit einem Vorwurf, den sie Jesus spüren lässt, fragst du denn nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Das hat eine Weile gedauert, bis sie die Tür aufgetan hat und das gesagt hat. Fragst du denn überhaupt nicht danach? Sag ihr doch, wenn du sagst, kommt sie. Sag ihr doch, dass ich es auch angreife. Erst in dem Augenblick hält er schützend seine Hand über die Maria. Wieder die Martha. Und er antwortete und sprach, Martha, Martha, das ist schon eine Predigt. Martha, Martha. Dem Augenblick, da sie die andere in ihre Betriebsamkeit hineinziehen will. In ihre Betriebsamkeit, was für Jesus tun. Er möchte lieber uns dienen. Und dann lässt du uns auch hingehen, ihm zu dienen, aber die Stunde wahrnehmen, die ihm gehört. Und dort wird es gefährlich, die Stunde, die ihm gehört. Und wir machen uns zu schaffen für ihn. Martha, Martha. Ich übersetze mal so, wie es im Urtext dasteht. Du machst dir Sorge und Mühe um vieles. Also nicht viel Sorge und Mühe. Du machst dir Sorge und Mühe um vieles. Eins aber ist Not. Diese Gegenüberstellung, das Viele, der Betrieb, in dem du da steckst. Und eins nur ist Not. Es gibt auch eine Lesart von wenigem aber ist eins Not. Vieles gleich gar nicht, nur weniges. Aber von dem Wenigen ist nur eines unbedingt notwendig. Nicht von ihr genommen werden. Eine liebevolle Kritik, die Jesus an Martha übt. In dem Augenblick, wo sie Maria von ihm weglotsen will. Es wäre besser, Martha setzte sich neben Maria in dem Augenblick, da Jesus bei ihnen einkehrt. Das andere kommt auch noch zur rechten Zeit. Die Betriebsamen, zu denen er nicht reden kann, und die dann auch nicht fähig sind zu glauben, wo es heißt glauben. Hängt sehr zusammen. Viertens, Glaube wächst. Ist eine tröstliche Angelegenheit. Alles muss wachsen. Auch das geistliche Leben. Es ist noch keiner zur Wiedergeburt gekommen als Vater in Christus. Und im Vollwuchs des Mannesalters. Sie werden alle als Säuglinge geboren. Junge Kindlein in Christus. Und dann das Wachstum, das geistliche Wachstum, das genauso nötig ist und geschehen muss wie das leibliche Wachstum. Glaube wächst. Wie oft sagt der Herr Jesus, o ihr Kleingläubigen, die haben also einen kleinen Glauben, der ist klein. Man wundert sich bloß, dass er zum kananäischen Weib sagt, Weib, dein Glaube ist groß. Ausgerechnet zu einer heidnischen Frau sagt er dann, dein Glaube ist groß, und den Jüngern, dann sagt er wieder, oh, ihr Kleingläubigen. Möglich. Und sie waren doch Jünger. Also ein kleiner, kümmerlicher Glaube. Es gibt ein Glaubensstadium, wo es etwa heißt, der Glaube sagt, Herr, du kannst. Ist das Glaube, wenn ich sage, Herr, du kannst? Ja, freilich ist das Glaube. Schüttel mir bloß nicht den Kopf. Wenn nur jeder das so sagen möchte, Herr, du kannst. Ich denke so an Zeiten in meinem Dienst. Da war das so im tiefsten mein Glaubensstand. Und da habe ich das Wort Gottes gepredigt und dann war dann auch mal Jakobus 5 dran. Wenn jemand krank ist, der rufe zu sich die Ältesten, haben wir alles gepredigt, was dran war. Und dann ist es passiert, dass Kranke gekommen sind. Und das ist hin und wieder geschehen, ich muss ehrlich gestehen, es war mir immer, ach, wenn er lieber nicht gekommen wäre. Aber ich habe sie nicht fortgeschickt. Ich habe dann mit ihnen gebetet, ich habe ihnen die Hände aufgelegt. Haben miteinander gesprochen, so wie es da steht. Dann die Hände aufgelegt und dann habe ich gebetet, wie es meinem Glaubensstand entsprach. Ich habe gebetet, Herr, du kannst alles. Du kannst auch nur die Krankheit. Und dann gab es auch einen Amen. Und manchmal hat auch der Herr Amen gesagt. Hat den Glauben so angenommen. Er ist wunderbar, unser Herr, ein wunderbarer Herr, der nie mehr fordert, als was jetzt da ist. Nur wenn das Wachstum stockt, dann kann er uns mal recht in die Zange nehmen. Dann muss er uns nötigen, ein paar Schritte weiterzugehen. Bleibt man nicht stehen. Aber von einem Kind erwartet er nie, dass es große Lasten trägt und große Dinge vollbringt. Herr, du kannst und dann ist es auch geschehen, hin und wieder, dass Kranke gesund wurden. Und manchmal ist auch nichts geschehen. Und damit hat er mich in Unruhe versetzt und weitergelockt. Komm, der Weg geht weiter, auch Glaube muss wachsen. Alles ist schon gegeben von ihm her, aber das ist wie bei so einer Knospe, die dann aufblüht und die dann ihren Duft verströmt und die schließlich aber auch Frucht wird. Das ist ja alles Wachstum. Es muss sich entfalten. Entfalten. Herr, du kannst, manche haben das noch nicht mal so ganz gewiss. Ich denke jetzt an den Vater des epileptischen Knaben, Markus 9, ich will es doch schnell mal aufschlagen. Markus 9, er kennt den Zusammenhang, der Vater, der mit diesen epileptischen Knaben kommt zu den Jüngern, Jesus und die drei, Jakobus, Johannes, Andreas, sind nicht da, Berg der Verklärung. Und nun erwarten sie von den Jüngern die Hilfe, die eigentlich Jesus hätte geben sollen. Aber die Jünger haben ja auch einen Auftrag mitgehandelt. Ja, und es tat sich nichts. Natürlich haben die geboten, aber es geschah nichts. Und da kommt Jesus in diese peinliche Situation mit den Dreien und wie die gerade miteinander diskutieren. Wieso nicht und warum nicht? Und da tritt der Vater auf Jesus zu. Sie konnten nicht. Die Jünger konnten nicht. Und dann sagt der Vater, Herr, kannst du was? So erbarm dich unseren, hilf uns. Da war das noch nicht mal so ganz gewiss, dass er kann. Sein Glaube war schon mächtig angeschlagen durch das Versagen der Jünger. Unser Versagen wirkt nicht glaubensstärkend. Und nun steht er vor Jesus, kannst du was? Aber der Herr Jesus dreht sofort den Spieß um und sagt, wenn du könntest glauben. Und dann kommt das Wort, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Du bist dran, dein Glaube. Und da geschieht es, dass der Vater herausschreit, unter Tränen. Herr, ich glaube. Aber kaum hat er es gesagt, da glaubt er schon selber nicht mehr an seinen Glauben. Hilf meinem Unglauben. Und das war für ihn die Situation, in die hinein der Herr Jesus handeln konnte. Unsere Schwachheit erregt sein großes Erbarmen. Das war nun so. Aber das ist so ein ganz kümmerlich kleiner Glaube. Das ist wie ein Fünklein und der Herr Jesus löscht nie das Fünklein aus, wenn noch so viel Asche drüber ist. Nein, er löscht es nie aus. Aber aus einem kleinen Glauben muss ein großer Glaube werden. Wenn ich zurückdenke, was war das in meinem Leben für ein Schritt nach vorwärts, als mir mehr und mehr aufgingen die Realitäten, die Gott geschaffen hat durch die Hingabe des Sohnes am Kreuz. Und da er ihn auferweckt hat von den Toten und über alles gesetzt hat und zum Herrn gemacht hat. Realitäten, Gott hat Realitäten geschaffen. Damit fing, ich kann das mal so zeugnismäßig von mir jetzt nur sagen, für mich ein völlig neues Glaubenskapitel an. Das durch Jahre uns beschäftigt hat und viel Freude mitgebracht hat. Das wäre das fünfte Glaube, der sich auf Realitäten gründet. Das ist mehr als Herr, du kannst. Glaube, der Grund unter den Füßen hat, das ist ein triumphierender Glaube. Da heißt es nicht, Herr, du kannst, sondern der Glaube sagt, danke, du hast. Danke, du hast gehandelt, du hast es getan. Eine ganz unerhörte Sache, wenn man von dem, du kannst, hinkommt zu dem, du hast gehandelt. Ein für alle Mal, das steht fest. Wollen wir es an ein paar Punkten uns deutlich machen. Wenn es jetzt um die Vergebung der Sünde geht, schon wenn es um unsere eigene Sünde und Schuld geht, ich weiß, da gibt es Situationen, wenn unser Glaube nicht Grund unter Füßen hat. Da können wir am Ende es nicht mal für uns selber noch fassen. Da meinen wir, so oft bin ich gekommen. Also jetzt kann er mir nicht mehr vergeben. Da steht der Kläger ja dabei und sagt, da ist nichts mehr drin. Aber was es ist, wenn man Grund unter den Füßen hat, da steht das fest und steht ein für allemal fest, so eine Stelle wie 2. Korinther 5, Vers 19. Gott versöhnte in Christus die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Was hat Gott gemacht? Nicht bloß Augen zu und ich sehe nicht deinen Dreck, sondern all das, was Sünde und Schande und Schuld ist, die Sünden der Welt, er hat sie dem zugerechnet, der von Sünde nichts weiß. Das war's. Das ist das Unerhörte. Das hat Gott getan. Alle Sünde. Es gibt keine Sünde, die er nicht verbucht hätte, rechnen, das ist ein richtiges Rechenexempel, verbucht hätte auf das Konto Jesu. Alle Sünde, und jetzt sagt, meine Sünde, die ich getan habe und die ich tun werde. Ich mag es jetzt sozusagen, ohne euch damit sicher machen zu wollen. Ich weiß, sie ist gebucht auf das Konto Jesu. Der Vater hat es ihm zugerechnet. Weil er es mir nicht zurechnen wollte, hat er es ihm zugerechnet. Und was das ist, wenn einer auf dem Grund und Boden, auf dem Felsgrund dieser Realitäten steht und wenn ich gefallen bin, dass ich mir nicht mehr wage aufzublicken, mich schäme, nur noch schämen kann, nicht wage, die Blicke zu erheben, aber dann dennoch sagen darf, Vater, und das alles ist auf Jesu Konto gebucht und auf meinem Konto gelöscht durch Jesu Blut.
Es gibt keine Sünde, die er nicht auf sein Konto gebucht hat. Das Blut Jesu macht rein von aller Sünde. Was das heißt, wenn einer endlich diesen Grund erwiesen hat und damit alle Anklagen des Verklägers zunichte machen kann und ihm das Maul stopfen kann, ja wirklich das Maul stopfen kann, was das ist, das sind die, die festtreten und wenn sie gefallen sind, im nächsten Augenblick stehen sie auf den Beinen und machen ein Gotteslob auch noch aus ihrem Versagen. So viel hast du nur für mich getragen. Selbst mein Versagen wird man noch Anlass, ihn zu loben und zu preisen. So viel hast du ihm auferlegt, Vater, dem Sohn, und ihn zum Allerverachtetsten gemacht. Oder B, das war A, Tilgung der Schuld. Wir wollen es deutlich machen, das Leben von Realitäten, der uns erlöst hat von Fluch und Vätererbe. Denkt mal so eine Stelle wie im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 18, 19. Das sind ja unerhörte Sätze. Wisset! Übrigens müsst ihr mal sehr beachten, wie oft bei uns in den Briefen des Neuen Testaments steht, wisset oder wisset ihr nicht? Glaube ist Wissen. Und zwar das Allergewisseste, noch gewisser. Ich weiß, dass ihr hier sitzt. Dass hier der Bruder Fischer sitzt. Das ist mir also eine Gewissheit. Aber noch gewisser ist das, was der Glaube weiß. Glaube ist nicht so, wie man denken könnte, was man eben nicht mehr wissen kann. Das muss man eben glauben. Nein, hier steht, wisset. Wisset, dass ihr nicht mit vergänglichen Silber oder Gold erlöst seid. Seid. Hier ist immer Vergangenheit. Von eurem eitlen Wandel nach väterlicher Weise, du hast dein Paket mitgekriegt, vielleicht ein sehr schweres. Wenn es um Vätererbe geht, dann muss ich sagen, ich habe eine schwere Last mitgekriegt. Ich weiß, wie das ist, wenn man unter dieser Last seufzt. Ich habe so lange geseufzt, bis sie endgültig weggenommen worden ist. Welche Lasten tragen manche rum, gebunden von Geburt an, möchte man da sagen. Und hier wisset, ihr seid erlöst vom eitlen Mantel nach väterlicher Weise. Von dem, was von Generationen in dein Leben hineingeflossen ist. Wodurch denn erlöst? Nicht mit Gold oder Silber, nein, nein. So billig nicht. Alle Schätze der Welt hätten nicht genügt. Sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen, unbefleckten Lammes. Wieder Fakt. Was ist denn Fakt? Fakt ist, dass Jesus nicht nur die Sünden auf sich nahm, auf sein Konto gebucht, sondern auch die Folgen der Sünden, und das ist der Fluch. Flucherbe. Jesus am Fluchholz angenagelt, sieh dir doch die durchnagelten Hände und Füße an. Die durchstochene Seite. Er hat sich mit allem Fluch der Sünde der ganzen Welt eins gemacht. Unlöslich eins gemacht, angenagelt. Und darum weist auch die Wundmale als Auferstandener vor. Ich bin's. Ich habe euch erlöst. Euren Fluch trug ich. Und weil ich ihn trug, darfst du gelöst sein von Fluch und von Banden und von Vätererbe und aller Last und Belastung. Wenn wir lösen dürfen, das kann einer im Glauben fassen. Viele können das nicht im Glauben fassen, weil sie so gebunden sind. Die sind wie einer, der geknebelt ist vom Kopf bis zu den Füßen. Und da liegt der arme Kerl da. Und ich gehe hin und sage, lieber Bruder, steh nur auf und wandle. In Jesu Namen steh auf und wandle. Der sagt, schneide doch meine Fesseln durch. Es gibt Situationen, wo es nötig ist, die Fesseln durchzuschneiden, die der andere trägt. Stellvertretend zu handeln an ihm. Ich darf es für ihn im Glauben nehmen. Jesus ans Kreuz angenagelt. Aber anders könnte keiner dem anderen dienen und seine Fesseln durchschneiden, wenn er nicht käme von diesem Grund und Boden der vollbrachten Erlösung her. Auch für dich war er ans Kreuz angenagelt. Ans Fluchholz, so nennt es Paulus. Das Kreuz ist Fluchholz. Dort ist aller Fluch hineingegeben. Und darum, ich löse dich in Jesu Namen vom Fluch. Und dann sind die Fesseln weg und dann steht der Kerl auf und dann läuft er auch selber. Und dann glaubt er auch selber. Das ist mir das Schönste und Größte, wo solche Lösung vollzogen wird, dass der andere hingeht und glaubt. Nun selber glaubt, es blockiert nichts. Den Glauben, du kannst nun wandeln aus Glauben in Glauben. Aus Dunkel in Dunkel heißt das auch, aber im triumphierenden Glauben. Also Fluch und Vätererbe. Oder das Gebiet Krankheit, weil ich vorhin sagte, lieber Herr, du kannst. Später habe ich nicht mehr so gebetet. Mir bleibt es unvergesslich, der Tag, wo ich früh in der stillen Zeit, meist hat es der Herr in der stillen Zeit früh gegeben, so am Schreibtisch. Was sind das heilige Stunden? Oder im Urlaub? Also ganz viel Zeit finden. Und werde nie vergessen, wie mir früh in der stillen Zeit, das war Rema, er hat gesprochen, mir ins Herz fuhr, fürwahr, er trug unsere Krankheit. Naja, dass schon der Prophet sagen muss, es ist wirklich wahr. Weil wir solche Elefanten sind, solche Dickhäuter. Und das einfach nicht im Glauben fassen mögen, er hat ja mit der Sünde, die er auf sein Konto nahm, auch die Folgen getragen und da gehört die Krankheit mit dazu. Er hat auch die Krankheit auf sich genommen. Warum konnte Jesus den Kranken sagen, sei heil, stehe auf und wandle? Weil er zuvor gesagt hat, Vater, ich nehme alles auf mich. Leg's auf mich und dann sagt er, geh. Und er geht. Er konnte nur heilen, weil er das Lamm war, das gesagt hat, ich opfere mich, ich nehme alles auf mich. Das Lamm hat Vollmacht, das sind nicht die Vollmachten, die er mit aus dem Himmel auf der Erde mitgebracht hat. Da hat er gar nichts mitgebracht, haben wir gestern gesagt. Sondern er ging den Weg des Lammes, ich nehme es auf mich, das ist die Vollmacht der Liebe. Und nun konnte er sagen, sei heil, sei sehend, sei rein dem Aussätzigen und auserzweicht. Das sind die Zusammenhänge. Er heilte sie alle, auf das erfüllt wurde, Matthäus 8, was geschrieben ist beim Propheten Jesaja, fürwahr, er trug. Dort ist der Ansatz zu einem Glaubenshandeln. Ich habe an dem Morgen, das war mir eine Offenbarung Gottes, habe gesagt, ach, das ist doch so schlicht dann. Dann ist es genauso, als wenn sie mit ihrer Sünde kommen und ich sagen kann, alles auf Jesu Konto gebucht, auf dein Konto gelöscht, in Jesu Namen. Und dann sagt er bloß noch Amen dazu. Dann ist also, wenn ein Kranker kommt, dass ich sagen kann, und du hast auch die Krankheit auf dich genommen. In Jesu Namen sei gelöst aus den Banden. Und an dem Tag kommt eine. Und da wusste ich, jetzt ist es dran. Und dann habe ich das erste Mal so ganz anders gebetet, als ich bis dahin gebetet habe. Ich habe mich also tief Luft geholt. Und dann habe ich so mich berufen auf Tatsachen, auf Fakten, die bestehen. Es ausgesprochen, die war gesund. Hat mir Mut gemacht. Sonst hätten wir gleich den Mut wieder verloren. Und wusste in der Richtung weiter, in der Richtung. Das ist nicht alles, aber das war ein wesentlicher Schritt. Das war immerhin ein wesentlicher Schritt, eine neue Lektion, die nun lange zu üben war. Auch die Krankheit, Jesaja 53, 4, 5, 4 war, er trug sie. Es ist wirklich wahr. Kann dann auch für sich selber fassen, wie oft haben wir es getan, dass wir uns nicht hingegeben haben, dem WW. Sondern wo es dran war, das zu üben im Glauben, denn auch Lob und Dank getragen hat Jesus. Was da für Kräfte frei werden auf einmal, was da einem zuströmt von oben. Dann erweist er sich als der Herr auch des Leibes. Wenn die Lektion dran ist, vielleicht ist bei dir eine völlig andere Lektion dran. Aber wenn sie dran ist, wunderbar, Fakten, die er geschaffen hat. D. Erlösung aus des Teufelsgewalt, mit dem haben wir es auch noch zu tun. Und wiederum auch nicht aus des Teufelsgewalt. Wisst ihr, der Teufel ist ein Entrechteter. Der kommt immer noch und macht Rechte geltend. Wisst ihr, dass der Teufel keine Rechte hat? Wenn er auf die Sünde weisen will, kann ich sagen, die steht auf meinem Konto nicht. Auf dem Konto Jesu. Nichts ist bei mir da. Wenn er sagt, du bist mein, hast mir als Sklavin gedient. Da sage ich, das stimmt nicht. In meiner Bibel steht 1. Korinther 6, 20, ihr seid teuer erkauft. Gott hat mich losgekauft um Höchstpreis. Welchen Preis hat er gezahlt? Das Leben des Sohnes hat er dahin gegeben, ans Kreuz. Das heißt, in die Hölle, in die Gottverlassenheit. Gottverlassenheit ist Hölle. Dort hat die Hölle freie Hand an Jesus gehabt. Von Gott dahingegeben. Wer kann das überhaupt ausdenken, die Liebe Gottes und die Liebe des Sohnes, die sagt, ich will das. Um unser Willen. Dort ist Hölle los. Jesus erleidet Hölle. Golgatha ist Hölle für Jesus. Und damit losgekauft, du arger, taste mich nicht an. Für mich hat sich Jesus geopfert. Er hat kein Recht mehr. Bitte, wenn ich mir was kaufe, wem gehört denn das? Nur mir selber. Ist doch klar. Wenn du was wegnimmst, eh bezahlt hast, dann wirst du bald hinter schwedischen Gittern landen. Aber wenn du bezahlt hast, nimm's mit. Und wenn du es gleich wieder weiter verschenkst, ist auch gut. Und wenn du es wegschmeißt, dann könnte man nur sagen, ist das nur recht gewesen. Aber du kannst mit dem, was dir gehört, machen, was du willst. Und mich hat Gott erkauft. Welchen Preis hat er gezahlt? Gott selber hat mich erkauft. Euch auch. Welchen Preis hat er gezahlt? Wie viel? Hausjubeln, jetzt könnt ihr jubeln. Jetzt dürft ihr's. Dann müsst ihr hausjubeln. Was hat er denn für einen Preis gezahlt? Gott selber, welchen Preis? Er hat gesagt, ich gebe mein Bestes, Jesus, für dich ans Kreuz und die Verdammnis. In die Hölle und in den Tod. Ich gebe das Beste. Gott hat Höchstpreis gezahlt. Wem gehöre ich? Wem gehöre ich? Wem gehörst du? Jesus. Ja, kommt nach raus. Nun komm nach raus. Sag nur ruhig gleich Gott. Ich gehöre Gott, der mich erkauft hat. Vergesst noch nicht, Gott hat dich um solch einen Preis erkauft, dass er Jesus für dich gab. So liebt dich Gott. Wisst ihr, noch an der Liebe Gottes zweifeln nach Golgatha. Es ist nicht zu sagen, wie schrecklich das ist. Das ist Sünde aller Sünden. Das ist schrecklicher als alles andere. Noch an der Liebe Gottes zweifeln wollen. Wer zum Kreuz hingeblickt hat, der weiß, so liebt mich Gott, höchst Preis gezahlt. Ihn gab er dahin, so liebt er mich. Ich gehöre ihm. Was ich mir gekauft habe, gehört mir. Und er hat mich zum Herrn Jesus hingezogen. Ich bin Eigentum Jesu geworden. Ich gehöre dem Herrn Jesus. Der Vater und der Sohn, die beiden sind ihre Hände halten mich. Und das heißt aber auch von daher, der Teufel hat jedes Recht vor uns. Es geht um eine Rechtsfrage. Es geht ganz sehr um eine Rechtsfrage. Er hat kein Recht mehr. Ich darf mich darauf berufen, dieser Teufel hat kein Recht mehr, seit Jesus geopfert war für mich. In die Hölle gegeben. Das ist für mich Rettung aus der Hölle. Ein für allemal, grundsätzlich. Und wenn der wie ein brüllender Löwe um mich her tobt, dem widerstehe fest im Glauben. Und Glauben heißt, er hat kein Recht. Jesus für mich, das ist Glaube. Wenn du da kommen willst, so schlimm war es ja nicht, was ich gemacht habe. Und ich will mich bessern, ich will mich ändern. Und ich will es nochmal versuchen und versuche es auch noch einmal. Was weiß ich alles? Das ist alles kein Glaube, aber dieses, er hat kein Recht. Das ist Glaube. Und so dürfen wir auch den Dienst etwa anderen erweisen. Die Jünger werden ausgesandt, Dämonen auszutreiben. Ich darf dem Teufel das Recht an diesen gebundenen Menschen absprechen, vom Kreuz her. Das ist Fakt, dass er kein Recht hat. Wenn man so ein Wort löst wie Kolosser, lest wie Kolosser 1, 13, macht gleich Schluss. Der uns errettet hat. Beachte immer dieses hat. Nicht erretten wird, vielleicht. Und es wird schon noch was Besonderes passieren. Nein, was denn noch? Der uns errettet hat von der Macht aus der Exousia der Finsternis. Es gibt eine Vollmacht der Finsternis. Finsternis hat Vollmacht, uns zu verschlingen. Aber er hat uns errettet aus dieser Macht der Finsternis heraus. Und uns hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er hat mich errettet aus aller Finsternis. Ein für allemal. Und das heißt nicht, dass es jeden Tag Licht ist. Und wenn es so dunkel ist und die Hölle um mich brüllt, dann wartet Gott auf meinen Lobgesang, dass ich sage, errettet von aller Macht der Finsternis und die Hölle muss zurück und muss zurück. Ich habe sie überhaupt nicht mit dir zu tun, das muss er respektieren. Da sorgt Gott dafür, dass die Hand Gottes über dir, bring ihm den Lobpreis, du bist errettet. Er muss doch für dich nicht nochmal extra ans Kreuz gehen. Hat er denn nicht die ganze Hölle für dich durchlitten? Nun sag Danke, Lob und Dank. Und wenn die Finsternis dich anläuft und dir zu schaffen macht, dann bring Gott das Lob und Dank. Du hast ihn hineingeopfert in die Hölle. Das ist Glaube. Und dieser Glaube erfährt. Und wenn wir einander dienen und die Dämonen austreiben, ich denke an manchen Kampf, wie wir so früher hatten. Es ist alles wesentlich einfacher geworden im Laufe der Zeit. Aber da gab es auch Dämonenkämpfe, da haben sie Besessene gebracht. Da sah man, wie die Geister sie umher schubsen und schmissen. Was haben wir denn Geistern zu sagen? Habt den Dämonen und ihr habt kein Recht. Und ihr habt kein Recht. Jesus, das Lämmlein, hat sich geopfert in die Hölle. Und tastet mir diese nicht an. Und dem müssen sie weichen. Da hat der Teufel denn nichts entgegenzuhalten. Die Sünde ist schrecklich, um der Willen die Gebundenheit da ist. Aber die hat er auf sich genommen. Da ist nichts zu verkleinern dran. Und die Finsternis hat er durchlitten. Jesus, das Lämmlein, und da müssen die Geister weichen. Sie haben nichts vorzubringen mehr. Sie haben kein Recht. Dasselbe gilt für den Tod, Rettung aus Todesbanden. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Man muss sich das mal plastisch vorstellen. Da ist der Tod, der nach uns greift. Und da ist der Sieg Jesu. Der Herr Jesus ist ja nicht vom Kreuz runtergestiegen. Gott sei Lob und Dank. Steig nur runter vom Kreuz. Nein, er ist geblieben. Und er neigte sein Haupt und verschied und erlitt auch die Bitterkeit des Todes. Zerstörender menschlichen Persönlichkeit. Und darum hat der Tod kein Recht, mich anzutasten. Hat keine Macht mehr. Der Tod verschlungen in Sieg. Da ist der Sieg Jesu über die Todesmächte. Uns zugute. Und der Sieg hat den Tod verschluckt. Das ist ja kein Tod mehr, das ist ja bloß noch Sieg. Das ist so. Das ist wirklich so. Und das ist, wovon der Glaube lebt. Glaube, der da lebt von den Realitäten. Ich möchte nur hinzufügen, wenn das in Vollmacht wirksam werden soll, setzt allerdings voraus, dass das für uns tägliche Einübung ist. Im Glauben, der da steht, auf solchem Felsgrund von Gott selber gelegt. Sicherster Grund, der trägt durch. Ich sag dir, der trägt durch. Glaube, der von den Realitäten lebt, die die Liebe Gottes geschaffen hat.